I want emos, I want dollars, I want to fly like a marble. For breakfast, cut up is
and the white berry lily.
I want emos, I want dollars, I want to fly like a marble. For breakfast, cut up is and the white berry lily. Von wem ist der Song wohl?
Nina Chuba mit Wildberry Lele. Geil. Ich find den Song tierisch. Ich finde den Song richtig gut. Mein Lieber.
Ja, ist eine gute Nummer. Ist sehr, sehr gut gelungen.
Das ist wirklich einfach eine tierische Nummer. Auch geiles Album, finde ich, by the way. Ich habe übrigens zu Nina Chuba habe ich folgende Story gleich am Anfang. Ich hatte bei mir in der Klasse, in den ganzen Musikklassen, in den vierten Klassen mache ich gerade so Vorträge zu meinem Lieblingssong. Und dann habe ich den Kindern gleich gesagt hier, ey Leute, braucht gar nicht antanzen mit irgendwelchen Nummern. Warum habe ich mir den Song ausgewählt? Weil er mir gut gefällt.
Dann kommt, ich habe einen Puff, da kommt wieder.
Und da habe ich gesagt, ey, pass auf, ihr nehmt Nummern, die euch wirklich was bedeuten. Und es ist richtig süß, es ist richtig abwechslungsreich. Manche nehmen halt irgendwelche Songs, die ihnen von ihren Großeltern vorgesungen wurden, als sie klein waren und so. Das ist richtig niedlich. Und unter anderem war Nina Chuba heute mit dabei, mit der Nummer Ich hasse dich. Da dachte ich mir,
aber ich hasse dich.
Wow.
Deinem dicke, fette Karre und die irgendwie sowas, ne?
Ja. Und ich dachte mir, mein Gott, was hast denn du für einen Bezug mit 10 Jahren?
Ich hasse dich! Das bedeutet mir wirklich viel, dieser Song.
Okay.
Wirklich
schön, dass du den in meinem Unterricht auch gesehen hast. Naja, aber Leute, war ein schickes Sinne, Ding, habe ich mich gefreut. Aber geile Nummer, tierisch.
Ja, total, total. Also geile Nummer. Ich muss sagen, ich feiere vor allem die Hook, danach die Strophen. Ja.
Was? Ah! Ist doch mega.
Kann man sich drüber schreien. Aber da 80% des Songs Hook ist, fällt es dann auch nicht so viel ins Gewicht. und das war kein Diss. Das ist einfach, das normale Business jetzt gerade. Aber in diesem Sinne dachte ich, wir quatschen heute mal über die Entwicklung in der deutschen Musikszene. Aber bevor wir da einsteigen, begrüßen wir erstmal die Leute. Liebe HooklinerInnen da draußen, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier sind Johnny und André für euch.
Hier ist so Kleins. Bis gleich. Merhaba, Johnny, mein Lieber, was geht ab?
André, mein Süßer.
Oh, ich freue mich jedes Mal, dich zu sehen. Das ist so krass. Ich freue mich jedes Mal auf diesen Aufnahmetag. Und mir macht's überraschend viel Spaß,
hier mit dir zu sitzen. Mir macht's überraschend viel Spaß, deine Fresse jede Woche zu sehen.
Das ist echt so. Ja, das Ding ist halt, dass ich das normalerweise nicht, ich telefoniere halt regelmäßig mit niemandem so richtig. Also ich habe gute Freunde und
außer
so.
Außer mit mir.
Außer mit dir. Irgendwie rufe ich dich einmal die Woche an und lass die Öffentlichkeit gleich teilhaben.
Ja, aber das Spannende ist ja, wir haben das auch schon vorher gemacht.
Das stimmt allerdings.
Wir haben uns vorher dann seit dem Tag, wo wir uns kennengelernt haben, regelmäßig angerufen und mindestens immer eine Stunde gequatscht. Also es ist nicht mal vorgespielt, dass wir uns gut verstehen würden und immer was zum Quatschen hätten. Ja. Es ist tatsächlich so, Leute.
Wir diskutieren halt auch so. Einfach. Zum Teil haben wir, Johnny kam eigentlich hier zum Studio an und hat gesagt, komm, lass mal ein bisschen Mucke machen, lass mal probieren, wie wir viben und so. Und dann saßen wir einfach da und haben halt einfach einen Tag lang einfach nur diskutiert. Im wahrsten Sinne über Gott und die Welt.
Ja, Leute, also André, wie geht's mit meinem, man hört's vielleicht an meiner Stimme, mich hat's echt zerlegt diese Woche.
Ja, du bist einfach saumäßig erkältet.
Ja, ich bin sau erkältet, man hört's an meiner Stimme, ich klinge wie 6 Tage Kippen, Kettenrauchen.
Kippen und Kettenrauchen.
Ja.
Toll, schön ins Mikrofon reingehustet, schön ins Mittelohr von den Hörerinnen und Hörern hier rein. Geil, das ist richtig nah dran.
Ich habe am Montag einfach, da bin ich von Spring zurückgekommen, ihr erinnert euch, die letzte Folge war ich auf Spring und da habe ich einfach so, ich sag mal, es fing schon an, so rötlicher Schleim zu werden, abgehustet aus meiner Lunge und dann dachte ich, alles klar, vielleicht mache ich mal einen Tag Pause.
Geil.
Da kam ja direkt, wir haben uns ja auch schon im Studio gesehen letztes Wochenende.
Ja.
Richtig geile Vocals aufgenommen für die nächste Single. Also Leute, stay tuned.
Ja, ganzer Vocaltag. Nach einer Woche Festival habe ich Johnny nochmal gesagt, hier komm, geh mal gleich in die Vocalkabine. mit deiner super rauen, harten, vernutzten Stimme nehmen wir jetzt die Vocals auf für deinen nächsten Song. Hab ich
schön im Popschutz geblutet.
Ja, genau. An dem Tag. Beste Formulierung ever, finde ich. Ja. Mein Gott, das wird eine angenehme Folge, wenn du jetzt die ganze Zeit rumhustest, wie so. Ich würde direkt abschalten, glaube ich. Also, schön an die Leute, die noch dranbleiben. Wir lieben euch.
Die zwei, die noch da sind, Jungs oder Mädels, Küsse auf die Nüsse.
Ja. So ist es wirklich.
Ey, ja, aber wie
Johnny,
geht's dir denn?
Johnny, du hast, mir ging es super. Ich habe diese Woche ganz, ganz viel um die Ohren, deswegen ist es gerade für mich die einzige Stunde, wo ich mal so richtig abhängen und entspannen kann. Ich habe ich habe mal seit langem mal wieder einen Öffentlichkeitstermine, die ich sonst irgendwie ein bisschen scheue. Lustigerweise in beiden Bereichen meines Lebens, sowohl in der Musik, wir spielen diese Woche in Leipzig ein kleines Festival mit meiner Elektroband, bei dem Jugendfestival Leipzig zeigt Courage.
Ein Kleintiergartenverein.
Nein, aber das ist eigentlich ganz cool. Da freue ich mich drauf. Und am Freitag, lustigerweise, kommt der MDR in meine Schule und filmt einfach meinen Unterricht. Da muss ich ein kleines Interview geben. Da freue ich mich auch drauf. Das kommt dann irgendwann im Juli. Oh. Ja, das ist irgendwie ein weirdes Gefühl, dass man jetzt irgendwie in beiden Bereichen, also dass ich das mache, was ich eigentlich versuche, so gut wie möglich zu vermeiden auch.
Künstlerkarriere wäre wirklich nicht dein Ding.
Naja, ich habe ja schon Bock, also Live-Gigs zu spielen ist ja richtig geil und ich freue mich da auch jedes Mal drauf, weil es einfach übelst Bock macht, mit den Jungs da auf der Bühne zu stehen. Du kennst es ja auch, aber dieses Öffentlichkeitsding und dieser Öffentlichkeitsdruck, das ist irgendwie nicht so mein Flavor, ich weiß nicht warum. Also ich brauche vielleicht einfach nicht so dieses Pat on the Back-mäßige, wo andere Leute halt ihre ganze Energie rausziehen. Es ist, ich bin zufrieden mit meinem Leben.
Ich glaube, das ist auch voll gut so. Das ist auch, glaube ich, voll gut so und wichtig, dass man das nicht unbedingt braucht. Aber es ist halt irgendwie Teil dieses Jobs, ne? Und also ich mag das persönlich jetzt, das ist jetzt auch nicht voll mein Ding, wo ich sage, so stehe ich total drauf. Ich mache Musik der Musik wegen. Und weil ich das Gefühl habe, damit kann man wirklich was nachhaltig verändern.
Aber du lachst auch schon ein bisschen, wenn Leute deine Songs gut finden. Das muss man auch sagen. Da ist schon ein kleines Grinsen. Das freut dich schon auch ein bisschen.
Natürlich finden wir das gut. Aber es ist schon witzig, wenn André so in der Öffentlichkeit steht, da habe ich immer das Bild davon, wie er so leicht so verunsichert so zur Seite nach links und rechts guckt.
Nee, das gar nicht. Ich glaube, wenn ich einmal in der Öffentlichkeit stehe, da geht da sowas von die Post ab. Also ich weiß nicht, ob du mal bei einer Mama-Show warst oder so, aber...
Nee, das steht natürlich live dann schon, aber so Interviews oder so.
Naja, Interviews genauso, da wird auch die ganze... Da quatsch ich genauso wie jetzt auch, mein Lieber. Das Ding ist halt, dass es halt manchmal ein bisschen zu viel ist, glaube ich. Manchmal schüchter ich die Leute eher ein, weil ich relativ viel quatsche dann und ich gebe dann halt immer 800.000% und dann ist es einmal so zugekommen, da habe ich hier in Erfurt in meiner Hometown einen Gig gespielt mit meiner Band und danach dem Gig, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, kam dann so ein Personal Trainer zu mir und hat gesagt, wollen wir was zusammen machen? Ich einfach übelst gekeucht habe. Er hat mir dann einfach seine Nummer gegeben, liebe Grüße. Ich habe ihn, glaube ich, einmal kurz geschrieben und dann ist das im Sande verflossen.
Ja, aber du gehst auch heute Sport machen, hast du mir erzählt.
Ja, ich
Hobby.
Weiß.
Ja. Da müssen wir noch auf letzte Folge Bezug nehmen.
Das Ding ist halt, dass ich bin ja nie Sportfan. Weder so Team verfolgen, wenn andere Sport machen, noch wenn ich selber Sport mache. Ich verstehe es halt einfach seit meiner Kindheit, verstehe ich das Konzept Sport nicht so richtig. Ich weiß, dass es gesund ist und so, aber weißt du, ich freue mich halt vorher nicht drauf. Für mich ist es schon eine Überwindung, dahin zu gehen. Dann währenddessen ist es halt einfach unangenehm. Sind wir mal ehrlich, es ist unangenehm, wenn du keine Luft kriegst. Da kann ich mir auch 4 Kissen aufs Gesicht pressen, wenn ich Bock habe. Ist halt einfach unangenehm. Und danach tut dir dein ganzer Körper weh. Und dann, also ich verstehe dieses Konzept nicht, warum Leute darauf stehen. Also, das ist mir wirklich rätselhaft.
Ja, ich find's mega geil.
Also, ich keine Ahnung. Es ist mir noch ein bisschen rätselhaft. Aber du hast gesagt, in Bezug auf letzte Folge, was willst du da sagen, mein Lieber?
Ja. Ich habe ein Feedback zu letzter Folge bekommen, wo ich sehr lachen musste. Und zwar hatte ich eine Hooklinerin, hatte ich ganz, ganz klar beim Hobbyhorsing gesehen.
Das ist ein Hobbyhorsing. Warte, ich muss mir das nochmal angucken. Hobbyhorsing.
Weil wir haben uns das im Studio zusammen angeguckt. Weißt du nicht mehr, was es ist?
War das irgendwas mit Pferden?
Ja, offensichtlich.
stimmt.
André, hiermit habe ich die Aufgabe für dich, das in die Story zu packen, was Hobbyhorsing ist.
Oh, ist das schön.
Weißt du, was ich lustig fand? Ich habe mal meine Mutter gefragt, ich hatte so früher so ein Ding tatsächlich. Also ich war tatsächlich früher so ein richtiger Profi-Hobbyhorser.
Pass auf, ich lese mal kurz. Ich muss kurz den Text vorlesen. Die Bilder sind einfach tierisch. Pass auf. Hobbyhorsing ist eine Sportart mit Gymnastikelementen, bei der Bewegungsabläufe ähnlich derer beim Springreiten oder Dressur teilweise in Parcours nachgestellt werden, ohne dass echte Pferde zum Einsatz kommen. Stattdessen benutzen die Teilnehmer überwiegend selbstgefertigte Steckpferde.
Ja, super geil. Ist halt wirklich so, da hüpfen halt irgendwelche Randoms mit
oh, Tiere.
Also Props an diese Hookliner-in, wirklich großer Sinn für Humor. Es geht noch weiter in dieser Nachricht.
Ich werde es noch folgen, auf jeden Fall.
Und es laufen einfach mit selbstgebauten Steckpferden, also an so einem Besenstiel, und dann vorne ist dann meistens so ein Stoff Pferdekopf irgendwie dran. Hüpfen über irgendwelche Hindernisse, da sehe ich André auch auf jeden Fall.
Oh, aber ich sehe mich auch einfach nicht die erste Hürde schaffen schon. Fall einfach die Stange runter. Oh, ist das schön.
Mega.
Geil.
Mega.
Oh, ist toll. Ich glaube, ich brauche irgendeinen Sport, der nicht nach vorne oder nach oben geht, weil ich glaube, ich und die Schwerkraft haben einen festeren Deal als alle anderen Menschen auf diesem Planeten.
Ja.
Oh, schön. Ja, ey, nee, ich gehe heute zum Sport tatsächlich. Oh, danke an die Hooklinerin, die dir das geschrieben hat. Liebe Grüße. Ich find's tierisch.
Was machst du denn jetzt für einen Sport?
Ich habe mich im Fitnessstudio angemeldet und kann es selber noch gar nicht glauben. Ich war mit 17 Jahren war ich in meiner Sporty-Phase. Da war ich schon immer, also war ich auch mit meinem Kumpel Lars unterwegs und waren immer in der Fitte und haben uns da, das war wirklich fast schon eine ekelhafte Phase, wo wir einfach ein Kilo Magerquark weggeext haben und so.
So.
Ich weiß nicht, was da los war. Und alles wir haben wirklich, also es war wirklich zum Teil ein krasses Ding. Und da hatte ich meine Sporty-Phase. Es war die einzige Phase, weil ich es einfach abgefeiert habe, mit meinem Kumpel abzuhängen. Und ich hab ihn immer noch bis heute sehr, sehr gern und sehr, sehr lieb. Liebe Grüße an Larsi. Und jetzt ist es wieder passiert. Jetzt habe ich mich wieder da angemeldet. Bin da hingegangen. Natürlich gleich ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du zum ersten Mal, warst du schon mal im Fitnessstudio?
Na klar.
Ja, kommst du rein und alle hängen da irgendwie und machen mit 80 Kilogramm irgendwie Kopf über und noch irgendwelche Aufrichten an der Klimmzugstange und so. Und da denkst du dir, Alter, gleich wieder raus eigentlich, gleich wieder raus. Und dann bin ich da hingegangen und habe mich umgezogen, habe mir so die Geräte angeguckt, habe mich da hingesetzt. Natürlich gleich einen ersten Fehler gemacht, weil ich wieder vergessen habe, wie man diese Geräte benutzt. Und alle musste erstmal Gewichte auschecken und so. Das dauert ja ewig einfach, bis man sich da irgendwie wieder hocharbeitet und so. Naja, und jetzt heute gehe ich wieder hin. Ich hatte schon meinen Oberkörpertag und jetzt war mein Unterkörpertag und jetzt ist wieder Oberkörper dran. Ich bin wieder langsam im Rhythmus.
Wird wieder Penis trainiert. Heute Unterkörper, Penis wird wieder
trainiert. Na toll. Genau, hust nochmal, alle ins Mittelohr.
Beckenboden.
Genau, und dann mache ich das jetzt und mal gucken, wie lange. Aber ich habe auch den Tipp bekommen für alle, die irgendwie, wie ich, komplette Sportverweigerer sind und langsam irgendwie Bock haben, da reinzukommen, dass man sich auf jeden Fall am Anfang nicht übernehmen soll, weil dann macht es halt irgendwann auch keinen Spaß mehr.
100%.
Wenn man dann am nächsten Tag mit dem Muskelkater seines Lebens einfach da sitzt und sich denkt, ich würde mich eigentlich gerne nicht bewegen auch, dann hast du irgendwas falsch gemacht, denn dann hörst du irgendwann auf jeden Fall auf. Und heute, also es macht Bock gerade noch. Ich muss sagen, sich an die Geräte zu setzen und so langsam wieder reinzukommen, ist schon geil. Ich hatte mal nach einem Umzug, ich bin immer der Typ, der bei Umzügen so ganz schwere Sachen schleppt. Weißt du, so eine Waschmaschine mache ich. Eine Waschmaschine mache ich die alleine bis zum vierten Stock. Ich weiß auch nicht warum. Danach sitze ich aber dann da.
Sehr, sehr ähnlich.
Ja, und kann nach dem Umzug auf jeden Fall nichts mehr machen. So, dann sitze ich da und ich hatte einmal nach dem Umzug meiner Schwester tatsächlich Tennisarme. Kennst du das?
Ja, klar.
Du kannst wirklich die nicht bewegen. Da liegen deine Arme da und sehen aus wie so zwei Gummibärchenstangen.
Wenn die Unterarme so zu sind.
Ja, du kannst einfach nicht. Die sehen aus, auch die pumpen einfach das Blut, die sehen aus, als würden sie gleich platzen, aber du kannst sie halt nicht bewegen. So, die liegen halt einfach da und dann lag ich so auf der Couch und habe einfach Kühlerkuss auf meine Unterarme bekommen. Und jede Bewegung hat einfach höllisch wehgetan. Und genau das habe ich gesagt, mache ich diesmal nicht im Fitnessstudio. Ich übernehme mich nicht und mache ganz entspannt und komme erstmal rein. Und ich glaube, das wird eine Phase, da muss ich mich durchbeißen auch.
Ja, geil, Digi. Aber dann nehme ich es jetzt mal zu meiner Aufgabe, weil ich bin ja ein sehr sportbegeistert. Und ich kann jetzt nach meinem Bandscheibenvorfall tatsächlich heute auch wieder anfangen. Also
geil.
Das tut sich sehr gut. Und muss aber auch erstmal wieder fit werden. Also wir können es ja jetzt gegenseitig accountable halten, wie es
ja,
läuft.
Ja, das können wir machen. Jetzt habe ich es auch öffentlich gesagt, jetzt muss ich es halt auch durchziehen.
So, Digi.
Das ist
so.
Halt auch unangenehm. Aber das muss man auch sagen, du wiegst halt auch, glaube ich, einfach nur, keine Ahnung, ein Drittel weniger oder ein Fünftel oder keine Ahnung was. Das ist auch nochmal ja, noch eine andere Nummer.
Das müssen
Nummer
wir jetzt nicht öffentlich machen, wie viel wir wiegen, aber ich sag mal, dreistellig auf jeden Fall.
Du auch, ne?
Ja, safe, locker. Schon lange.
Kennst du, ich habe immer ein richtig schlechtes Gewissen, wenn man dann irgendwie sich auf Fortbewegungsmittel...
Die Magic 100 ist auf jeden Fall schon lange überschritten.
Ja, das
ist
schon.
Aber ich
schon
hatte wirklich auch so
12
eine krasse...
Einfach.
So eine krasse Fitti-Phase, wo ich, also es war tatsächlich eher, weil ich viel pumpen war und viel Kampfsport gemacht habe. Ja. So. Und aber auch viel Ben & Jerry's gefressen habe in der Zeit.
Ich habe immer also, so ein super schlechtes Gewissen, wenn man fliegen muss, muss man doch immer sein Gepäck wiegen und so. Und das ist bei den meisten Airlines sind irgendwie, keine Ahnung, 20, 25, 30 Kilo. Und, und dann hebt man das an und es ist sackschwer und dann denkst du dir, das mal vier?
Ich wiege viermal so viel.
Ja.
Shit, Junge. Du bist ein fettes Stück.
Das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Naja, total. Ey, lass mal ein bisschen über die Musikindustrie reden. Es wird hier nicht besser, ey. Wir quatschen schon wieder 20 Minuten nur vor uns hin.
Ja, voll. Ich muss nur noch kurz teilen. Ich fand auch geil, eine Hooklinerin hat auch geschrieben, ihre fehlende Investition war dreimal einen Hamster zu kaufen. Weil, pass auf. Ach nee, zweimal einen Hamster. Ich habe mir zweimal einen Hamster gekauft. Beide haben es komischerweise nicht länger als 3 Monate überlebt.
Geil! Woran lag's? Also schade für die Hamster, aber woran lag das denn bitte?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind tatsächlich sensibler, als man so denkt. Und hat sein Soll nicht erfüllt, aber es ist, wir wollen jetzt hier keine Tierschutzdebatte irgendwie aufmachen. Darf keine Ahnung, woran es gelegen hat.
Das Schlimme ist ja, dass du so einen Hamster, also was willst du mit so einem Hamster machen? Also ich wüsste es immer nicht, weil das Ding ist ja super klein. Ja,
der läuft halt in seinem Käfig rum, wahrscheinlich ist das halt auch jetzt nicht unbedingt genug Auslauf. Weil ich meine, die asen ja sonst so in Feldern rum und so.
Na, die leben vor allem auch zusammen in Kolonien. Vielleicht war das der Fehler, die sich nur einhaken.
Genau, ich glaube auch, das ist irgendwie der Punkt, dass die halt dann vor Einsamkeit sterben. Also,
oh, ich
was auch super traurig ist. Ne?
Ich habe ja mal ein Buch rezitiert, Edward der Hamster, kann ich nur allen empfehlen. Das war eine Episode, warte mal.
Mit
das
Lisa.
War Nummer 15. Also wer unseren Podcast verfolgt, schon eine längere Zeit, könnt ihr nochmal hören. Episode Nummer 15, lass mal über Homosexualität und Queerness reden, featuring Beate und Lisa. Und da habe ich ein Buch rezitiert, das hieß Edward der Hamster. Das war tierisch.
Ja, das, mega.
Kann ich nur empfehlen. Das ist ein depressiver, höchst depressiver Hamster, der die ganze Zeit überlegt, wie er aus seinen Schmaden und Öden Leben da irgendwie ausbrechen kann. Ja,
ja, nice, man. Tierisch. Aber Leute, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure ganzen Zusendungen. Es hat uns große Freude bereitet. Das war jetzt nur ein Auszug. Der mir sehr viel persönlich sehr viel Spaß gemacht hat.
Ja, keep it up, ey. Ich liebe das auch, die Nachrichten zu bekommen und zu lesen. Und ich feiere das übelst hart ab. Wenn du vor allem, wir nehmen das ja immer, keine Ahnung, Dienstag oder Mittwoch auf und dann kommt die Episode dann Donnerstag raus und dann trudeln dann immer so Nachrichten ein zu Sachen, die du vor einer Woche gesagt hast.
Ja, das ist sehr lustig. Man muss da immer wieder reinkommen im Flow. Aber ich sehe jetzt schon die Kritik, dass wir uns zu lange verquatschen, um überhaupt ins Thema zu kommen. Deswegen.
Ja, ich sehe es auch schon.
Bald 25 Stunden gelabert und.
Achso, ich habe auch noch eine Sache, die sehr informativ ist. Die muss ich aber erst noch raussuchen. Warte mal. Johnny, überbrück mal bitte.
Ja, also, meine Woche war super. Nee, Leute, also das Thema heute soll mal so ein bisschen sein, was sind so die neuesten Entwicklungen in der Musikszene, vor allem in der deutschen. Und das ist natürlich Nina Chuba ein krasses Beispiel dafür, weil sie vor allem, ohne dass ich ihren Erfolg darauf irgendwie zurückführen will, ich glaube, sie ist auch generell einfach eine super geile Künstlerin und hat viel zu sagen und gute Ideen und so, aber sie ist eine junge Frau und Hip-Hopperin und irgendwie hat so eine coole Attitude und das scheint im Moment super krass anzukommen und ich dachte, das wäre es auf jeden Fall mal wert, darüber zu reden.
So, ich bin wieder da.
Genau. Mein Lieber. André ist wieder da.
Bevor wir das tun,
sagst du mir.
Wieder völlig aus dem Thema rausgerissen. Ich habe noch eine Zusendung bekommen von einem aus dem familiären Umfeld. Der ist auch, glaube ich, der Einzige, der uns diese Frage hätte beantworten können, außer Google. Für was K steht, wenn man über 1000 redet? Das ist vielleicht eine ganz schöne Info.
Stimmt. Habe ich auch was bekommen.
K steht meines Wissens für Kilo, also 10 hoch 3 oder Faktor 1000.
Ja, das bestätigt eine Rückmeldung, die ich auch bekommen habe.
Ja gut, dann haben wir das geklärt. 2 gegen 8.
Mega. Sehr gut.
Schön, da sind wir kurz auch in die Welt der Mathematik und jetzt gehen wir wieder in die Welt der Musik, ihr Lieben. Nina Chuba, mein Lieber.
Diggi, was ist dein Verhältnis zu Nina Chuba? Wann hast du das erste Mal von Nina Chuba gehört?
Oh ey, keine Ahnung, das erste Mal so richtig, das war relativ spät tatsächlich. Also der Song kam raus und ich habe den noch nicht so richtig mitbekommen. Manchmal gibt es so Phasen, da höre ich übelst hart die aktuellen Charts, einfach weil es Leute manchmal so Referenzen schicken für Songproduktion oder Songwriting. Muss ich halt reinhören. Und das erste Mal so freiwillig gehört habe ich sie, weil Luis Capaldi sie mal in einer Story erwähnt hat und den Song auch übelst hart abgefeiert hat.
Capaldi?
Ja, Mann, der hat eine Story gemacht von Nina Chuba und ich folge dem auf Instagram, weil er einfach sau lustig ist. Ich liebe den Typen. Der hat auch eine geile Netflix-Doku jetzt. Kann ich nur empfehlen.
Okay.
Und der hat eine Story gemacht über die deutschen Charts, weil er irgendwie eine Show in Deutschland hatte, die noch nicht ausverkauft war. Und da wollte er sich so quasi so ein bisschen scheinmäßig einschleiben bei den deutschen Fans und hat dann halt deutsche Charts gehört in seiner Story und hat den Song halt von Nina Chuba übelst hart abgefeiert. Und fand ich richtig gut. Also ich fand den Song auch, als er ihn gedroppt hat, fand er richtig gut. Und der ist jetzt Deutschpop-Fan und Deutschrap-Fan.
Nice.
Louis. Ja. Wann war es bei dir das erste Mal?
Ja, ich glaube, bei mir war das erste Mal, dass ich von Nina Chuba gehört habe, als ich angefangen habe, mich mit TikTok zu beschäftigen. Also ungefähr von einem Jahr vielleicht. Wann ist Wildberry Lillet rausgekommen? Der war auf jeden Fall schon draußen.
Keine Ahnung, bestimmt schon.
Das hätte ich jetzt natürlich immer recherchieren können.
Das hättest du
machen. Aber also ungefähr da habe ich die ersten TikTok-Videos von ihr gesehen und irgendwie gedacht, ja, das ist irgendwie eine coole neue Art und Weise. Das Game irgendwie zu verstehen und sie schlägt natürlich auch voll in diese Social Media TikTok Gen Z Kerbe, weil sie auch noch mal einiges jünger ist als wir, ich glaube 5 Jahre locker.
Ja.
Und wobei zwischen uns liegen ja auch 2 Jahre, also 5 Jahre jünger als ich, denke ich mal auf jeden Fall.
Stimmt, du bist auch noch älter, ne? Du bist einfach
sau alt. Ich bin ein bisschen älter als du.
Krass.
Genau. Da habe ich von ihr irgendwie gesehen und auch, weil mein Team irgendwie mich auf sie aufmerksam gemacht hat. Und weil tatsächlich Konrad Sommermeier, das ist ihr Labelchef, glaube ich, mit dem hatte ich früher relativ viel zu tun, über Yvonne Katterfeld, der damals ihr Manager war und so. Ich irgendwie dann von damals, nach dieser The Voice-Zeit, auch noch irgendwie da connected war. Und er, glaube ich, auch was geteilt hat. Also ich hatte innerhalb von einer relativ kurzen Zeit, hatte ich so mitbekommen, ah krass, okay, der macht irgendwie so und so und sowas. Und dann über verschiedene Angles hatte ich von ihr gehört und dann nur mitbekommen, dass dieser Song gerade so unfassbar durch die Decke geht.
Ja, ey, ist wirklich krass. Also rausgekommen ist das Album, nicht der Song. Der Song ist ein bisschen eher rausgekommen am 24. Februar 2023, also doch relativ fresh.
Das Album, ja.
Das Album und der Song ist ein bisschen älter. Und der Song hat jetzt 98 Millionen Streams, 98,361754.
Unglaublich. Das finde ich halt krass, ne? Weil dieser Song wird wahrscheinlich auf ihr Leben lang ihr erfolgreichster Song bleiben.
Ja, nee, also ja, aber sie hat gerade einen neuen Song, Mangos und Chili, und der ist gerade der meistgestreamte. Also bei Spotify sind ja, manche verwechseln das halt auch einfach, dieses Beliebt-Ding, was quasi die ersten 5 Hitsongs des Künstlers anzeigt, sind geordnet nicht nach den Streaming-Zahlen, das sieht man ja relativ schnell, sondern einfach nach den Songs, die gerade am meisten gestreamt werden. Und Manus und Chili ist gerade bei ungefähr, keine Ahnung, einem Drittel der Song, der Streaming-Zahlen und ist aber ganz oben. Also es könnte sein, dass es vielleicht sogar noch eingeholt wird. Keine Ahnung.
Ja, okay, krass. Aber ich habe auch in Vorbereitung zu ihrem Song hier und diesem Thema, ich mal mir einen Podcast von ihr angehört mit Matze Hirscher. Kennst du den?
Nee.
Hotel Matze, muss man auschecken.
Mach ich mal.
Ist geil. Hätte ich mir mal angehört und da hat sie auch gesagt, was sie tatsächlich jetzt fast ein bisschen schade findet oder auch krass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt sozusagen der Höhepunkt ihrer Karriere war, gar nicht mal so gering ist. Und sie sozusagen es jetzt nur noch bergab geht. Also es sind ihre eigenen Worte. Und das finde ich halt echt eine krasse Perspektive auf so einen heftigen Erfolg.
Ja, naja,
also,
weil
das Ding ist... Ja, und ich dachte, ja stimmt, sie hat vollkommen recht. Also, ne, normalerweise denkst du ja, okay, es geht irgendwie immer ein bisschen weiter nach oben. Und du arbeitest dir irgendwie so immer so die nächste Stufe und klar, irgendwann bist du vielleicht so an deinem Peak und dann geht's wieder ein bisschen runter und so. Also es ist ja null so von so langsam aufgebaut und irgendwann bist du dann da und denkst dir, okay, so krass, wie ich es mir vorgestellt habe, ist hier oben jetzt auch nicht. Und dann geht's langsam wieder runter, sondern also nicht so eine langsam ansteigende Pyramide, die dann irgendwann wieder runtergeht, sondern sie hat einmal so einen Skyrocket-Start gemacht und jetzt kleckert es wahrscheinlich so langsam immer weiter runter. Was nicht heißt, dass ihre Karriere scheiße ist. Ich glaube, sie wird eine mega Karriere hinlegen.
Ja, ich glaube, das wird halt sich, sowas pegelt sich aber, ne, immer bei, auf einem Plateau wieder ein. Also das merke ich, ich hatte mal, als ich in New York war, habe ich Passenger getroffen. Richtig netter Typ, kennst du den? Der hatte mal so einen globalen Mega, also Welthit geschrieben mit Let Her Go und der hat mir das selber erzählt. Der hat ja auch gesagt, dass er ärgert sich einfach, dass Leute einfach zur Show kommen und einfach warten, bis er diesen Song spielt. Alle ihn kennt für diesen Song. Es gibt natürlich auch irgendwie einen Fankern so, die ihn auch alle cool finden.
Ja.
Und er hat sich jetzt mittlerweile auf so einem Plateau eingepegelt, wo alle sagen, okay, der kann jetzt auf jeden Fall davon leben und kann die Welt betouren und so, weil er halt einfach einmal diesen Riesenerfolg hat und dadurch einfach genug Leute auf ihn aufmerksam geworden sind. Aber er sagt auch, ey, ich werd für immer der Typ bleiben, der halt diesen einen Song gemacht hat. Und keiner der Songs, die er danach gebracht hat, vor allem weil es auch relativ krasses Songwriter-Mucke ist und so, ist so erfolgreich wie der Let Her Go-Song. Und er wird für immer der bleiben, der halt diesen Song gespielt hat. Und alle warten auf den.
Ja, das finde ich halt auch krass. Weil, also, und das hat mich nochmal ganz neu darüber nachdenken lassen, ob ich das eigentlich wollen würde. Also würde ich mir selber so einen krassen Mega-Hit wünschen im Austausch für mehrere, sagen wir mal, mittelerfolgreiche. Da bin ich noch nicht ganz zum Schluss gekommen, weil eigentlich mit diesen mehreren ganz gut erfolgreichen Songs oder sagen wir mal so einer langsamen Steigerung, also immer erfolgreiche Songs geschrieben und veröffentlicht, bist du ja ein viel kompletterer Künstler sozusagen. Also für die Öffentlichkeit, so da bist du im Optimalfall irgendwie für mehrere Songs bekannt. Und sozusagen dein Live-Setting ist eben nicht so, dass Leute vor allem wegen dem Song kommen. Natürlich, so einen fetten Peak zu haben, muss auch geil sein. Also die ist ja überall gerade, Nina. Und sei ihr total gegönnt, weil sie das, glaube ich, auch super gut macht. Und ich finde, sie ist auch eine mega sympathische Person. Aber das hat mich echt da nochmal drüber nachdenken lassen. Wie würdest du das sehen? Also wenn du jetzt... Klar, man schreibt auf einen so erfolgreichen Song wie möglich, aber
das ist ein bisschen das Thema, wie
dieser Song entstanden ist, Wildberry Lily.
Ja.
Der ist halt einfach so nebenbei, so, ja, wäre doch geil, irgendwie so ein bisschen so Attitude-mäßig, gibt mir einfach alles so viel wie geht und so, keine Ahnung.
Das ist aber wieder so eine Nummer, die hat so krasse Trends gesetzt, glaube ich, in der Musikszene, weil es einfach, wenn immer, manchmal gibt es so Songs, die, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, die setzen halt so ein bisschen den Maßstab für das, was kommt und die shiften halt so ein bisschen die ganze deutschsprachige Musikindustrie in eine komische Richtung. Jetzt habe ich auch vor dem Podcast, bevor wir aufgenommen haben, habe ich dir auch schon erzählt, dass jetzt irgendwie der neue Trend ist, Nummer eins, irgendwelche alten 80s-Nummern zu samplen oder irgendwie anders in seine Songs reinzubringen und Nummer zwei, Kaltgetränke in seinem Song zu erwähnen. Seitdem Nina Chuba das einmal gemacht hat, ist irgendwie eine neue Nummer über Rosé und Sekt und alle möglichen Mixgetränke zu singen. Das ist irgendwie so ein Ding, muss man drauf achten.
Jetzt wird es wieder cool, einen Song Sex on the Beach zu nennen.
Oh Gott. Ja, genau. Ja, also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, was da der Kompromiss ist. Ich glaube, man kann es sich nicht aussuchen. Ich glaube, das machen dann schon die Leute für dich. Es sei denn, also es ist ja auch ganz normal, dass große Labels dich für einen Song unter Vertrag nehmen. Ja. Weil wenn die Nummer feiern, halt übelst hart pushen und die anderen halt eher so mitschwimmen. Also es ist, glaube ich, die Musikindustrie geht halt auch eher so in die Richtung zu sagen, okay, wir gucken von Song zu Song, was der machen kann. Und da wird der Interpreten mal, und das ist mal so, immer unwichtiger. Und wenn man halt natürlich die andere Schiene mitschwimmt, also siehst du ja auch in den Playlisten, also keiner hört, also es ist schon allein der Algorithmus, also wenn ich hier zum Beispiel eine Lo-Fi-Playlist anmache oder so, finde ich manche Songs geil, manche nicht, aber ich gucke ja nicht nach, welcher Interpret das ist oder so, weißt du? Und manchmal bei Popmusik sieht es schon wieder anders aus.
Die Mucke, ja, ich wollte gerade sagen, also ja. Die Mucke ist ja auch dafür gedacht, so gebinged zu werden und nebenbei gehört zu werden.
Genau, also bei Popmusik ist ja auch, sieht das auch wieder anders aus, aber trotzdem machen das halt einfach viele nicht. Viele machen sich halt nebenbei beim Kochen oder so eine Playlist an und dann ist gut. Und wenn sie halt einen Song richtig, richtig abfeiern, dann muss es schon irgendwie was heißen und dann gucken sie, welcher Interpret das ist.
Ja.
Aber ich glaube, die Musikindustrie entwickelt sich auch gerade einfach in diese Richtung von Song zu gucken und einen Song dann besonders zu pushen. Und ich glaube, das kann man sich eher schwer aussuchen, was da ist. Es sei denn, du bist natürlich auf einem Niveau, wo ich sage, eigentlich hat jeder Song vom Album von Nina Chuba irgendwie hat dasselbe Potenzial, finde ich. Also ich finde schon, dass der raussticht, so Wildberry Lily, aber einfach vom Arrangement her, weil einfach wirklich, wie du gesagt hast, 95% des Songs nur Chorus ist. Und einfach die Hookline so hart ins Gesicht geschleudert wird, bis du es halt mal kapierst. und der ist ja auch relativ kurz, aber du kannst auf jeden Fall nach diesen, keine Ahnung, 2 Minuten, wie lang ist er? 2:12.
Krass, Alter.
Kannst du den Song auf jeden Fall mitsingen, so. Und das kannst du eigentlich schon beim dritten Chorus spätestens.
Ja, ich meine, da ist halt einfach, das Bild ist cool, ne? So ein Buffet, gib mir alles vom Buffet, heißt ja im Endeffekt, es geht ja nicht um ein Buffet oder irgendwelche Dinge, die auf dem Buffet sind, sondern
ja,
und das ist halt einfach gut gemacht.
Und ich glaube, die Diskussion hatten wir auch schon intern für dich, dass es jetzt weggeht von diesem alles ist schön, was früher die Labels gesagt haben, man muss immer positive Songs schreiben, es muss noch positiver sein, es darf kein schlechtes Gefühl aufkommen und sobald ein Mollakkord kommt, fliegt der Song schon raus, weil er nicht mehr in Frage kommt. Sondern das ist jetzt einfach Weltschmerz dran, weil alle ihn empfinden, spätestens seit der Pandemie hat keiner Bock, unauthentische Mucke zu hören, wo es immer nur heißt, es wird alles toll und klasse und es fühlt sich alles so schön an.
Ja, wobei das Schwierige finde ich, ich gebe dir recht, inhaltlich ist es so und das kann ich auch gut nachvollziehen und kann ich mich auch gut mit identifizieren, weil ich es durchaus gerne mag, auch schwierige Themen anzusprechen und irgendwie, also ne, sieht man ja auch an Verliebt in ihn oder so, da
müssen wir übrigens auch noch eine Folge zu machen, mein Lieber.
Ja, das stimmt. da ist auf jeden Fall ist ja jetzt kein einfaches Thema und das gefällt mir eigentlich ganz gut, nur tatsächlich muss das irgendwie trotzdem nach vorne gehen, also das finde ich tatsächlich ist so bei so einem Song wie Ich hasse dich oder so von Nina Chuba, da finde ich, ist es fast noch besser gelungen, weil der Song, der brettert ja voll rein.
Ich stehe aber halt auch einfach wirklich auf dieses Reggaeton, Latino-Beat-mäßige, was Peter Fox ja auch in seinen Songs hat, finde ich tierisch. Ich stehe voll auf diese Beats und ich kann da übelst hart mitviben. Und ich kann was, ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem bleibt ja der Inhalt so, wie er ist. Und ich, natürlich muss irgendwie ein Song Leute auch catchen. Aber ich glaube, dass der Zeitgeist ist halt einfach weitergegangen von diesem, wie es Mark Forster gemacht hat, wie es Joris eine ganze Zeit lang gemacht hat, über es ist alles okay und wir stehen alle zusammen, über irgendwelche Körperteile, die besungen werden: Herz, Kopf, Hand, Fuß, Bauch.
Nee.
Dann, also das ist einfach kein Thema mehr, sondern jetzt nennen halt alle so die Probleme beim Namen und jetzt sind halt eher Songs erfolgreicher, siehe Billie Eilish oder so, über brauchst du halt nicht mehr ankommen über Liebe, wie schön es sich anfühlt oder so, sondern jetzt geht es eher um Trennung und was das mit deiner Psyche gemacht hat. Und es hat Vorteile, weil es natürlich die Musik einfach tausendfach tiefgründiger macht, als es bis jetzt jemals war. Also das sehe ich auch,
total,
dass die ja. Musikindustrie einfach, also die Künstlerinnen und Songwriter halt einfach jetzt einfach einen Scheiß drauf geben und einfach machen. Und das ist auch ein bisschen das, was wir letztes Mal im Podcast angestimmt haben, weil die einfach mehr Entscheidungsfreiheit haben über das, was sie da veröffentlichen. Und,
ja, wobei, ich würde nicht sagen, dass es tiefgründiger wird, als es jemals war. Da steigen dir mit Sicherheit die ganzen 60er, 70er, 80er aufs Dach. Obwohl, die 80er, da kamen ja diese ganzen cringy Love-Songs.
Ja, ja, aber das muss ich auch, in den 80ern war einfach so viel Show und Fassade, ey, da war es noch innen, mit einem Lächeln auf die Bühne zu gehen, weißt du, und egal wie du dich gefühlt hast, du musst halt immer strahlen auf der Bühne und es war alles gut.
Ja, ja,
Whitney Houston hat I Will Always Love You immer mit Lächeln gesungen und da denke ich mir, Alter, ganz ehrlich, also das brauchst du jetzt wirklich nicht, also...
Ja, ich sag mal, vielleicht in unserem Horizont, den wir mitgekriegt haben, ist auf jeden Fall, gerade bricht so eine Zeit an, wo es wieder sehr viel oder so tiefgründig wird, wie wir es vielleicht noch nicht kannten, das mit Sicherheit.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, die Beatles
und
die Stones und so, die hatten schon geile Songs und auch tiefgründige Songs und es waren auch alles Hits.
U2, Digga, U2, Alter.
Feier
ich total. Ich muss hier die U2-Flagge hochhalten, Mann.
Alter, ich war in London auf so einer Brücke, wo die irgendein Musikvideo gedreht haben. Und da hat die Stadtführerin gesagt, ja, hier hat U2 das Video gedreht. Und alle so, oh, Alter, hier stand U2 und so. Und ich bin halt einfach weiter hier laufen. Es toucht mich noch nicht so richtig, tatsächlich. Aber du hast deinen eigenen Musikflavor. Ist okay. Ja, aber ich denke wirklich, dass der Zeitgeist einfach weitergegangen ist. Und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen Generation Z dran, die halt einfach einen Scheiß auf alles geben. Und jeder für sich, individuell mäßig, was halt auch Vor- und Nachteile hat. Alle sind so ein bisschen egozentrischer geworden und wollen, dass ihre Probleme angesprochen werden. Und am besten gleich in der Öffentlichkeit. Jeder will Influencer werden und das ist gut.
Ja, wobei ich finde diese Cockiness eigentlich ganz sexy. Ich finde diese Cockiness, wisst ihr nicht, was ich meine? Also so dieses
bitte sag nicht, dass du es wörtlich übersetzt.
Wie nein, so keine Ahnung, auf Englisch heißt es so ein bisschen arrogante, aber nur im Ansatz, also nicht wirklich arrogantes Arschloch-mäßig, sondern so ein bisschen so, jetzt bin ich mal dran-mäßig.
Ja, es ist halt einfach eine Attitude und das ist auch so.
Genau, so ein bisschen so edgy halt. Ich finde das geil, ich finde das super. Und so ein bisschen dieses selbstbewusste, jetzt aus dem Weg, jetzt komme ich mäßig.
Ja, klar.
Ich finde das gut.
Man darf nicht verallgemeinern.
Was ich mich aber dabei frage, und das fällt mir auch auf, das wird gerade besonders bei jungen Mädels total abgefeiert. Deswegen, ich würde einfach mal die These in den Raum stellen, hätte das so ein, also keine Ahnung, hätte ich jetzt den Song rausgebracht, genau so, wäre er wahrscheinlich kein Superhit geworden, obwohl der Song ja genauso gut ist. Einfach weil der Vibe mit dem ich will alles vom Buffet und diese Attitude in Verbindung mit einer jungen Frau.
Na klar. Was ist los? Halt, also das ist ja auch mal, das wird ja auch mal ein bisschen an der Zeit, finde ich, dass sie das.
Voll.
Ja. Also es waren jahrelang es gab sehr wenige Frauen, die wirklich so erfolgreich waren im Deutschpop-Bereich wie Mark Forster, Joris, Max Giesinger und die ganzen anderen. Und jetzt wird es mal ein bisschen, ist schön, dass Luft für Frauen ist, tatsächlich, finde ich auch. Und das bringt natürlich dem Song nochmal einen anderen Touch. Auch da hast du völlig recht, da kann man den Song auch aus feministischer Perspektive einfach sehen. Und das ist ich feiere den Song auch mit der Interpretin, ich feiere die Interpretin total hart ab. Und man darf, wie gesagt, ich wollte noch sagen, man darf nicht verallgemeinern, so diese Generation Z. Ich habe auch viele Leute da auch kennengelernt, die sehr reflektiert sind und auch introvertiert, aber trotzdem ist mein allgemeines Bild so, dass die keinen Bock haben auf dieses gute Laune-Zeug und sie genau wissen, wo die Probleme in der Gesellschaft liegen, schon viel eher, als wir es damals taten. Und Leute wissen halt einfach jetzt zum Teil, ich habe heute, ohne Witz, ich habe versäumt, und das ist auch wirklich meine Schuld, ich habe für diese Vorträge, die ich am Anfang gesagt habe, so einen kleinen Zettel ausgeteilt, wo die Punkte draufstehen und da gibt es einen Punkt drauf, wenn du den Titel des Songs nennst und wenn du den Grund der Liedauswahl nennst und so, und da gab es einen Punkt Interpret, habe ich drauf geschrieben. Da hat mir eine Lady, und das habe ich super hart abgefeiert, ich dachte mir, mein Gott, wie geil ist das denn, hat mir einfach ein Innen hinten dran geschrieben, in der 4. Klasse, ey. Und dann dachte ich mir so, wie fett, wie geil ist das denn eigentlich? Und danach habe ich mir gleichzeitig gedacht, ich bin einfach wirklich, manchmal hat man es noch nicht so richtig internalisiert. Und dann, das ist schon wieder so ein Ding, damals, als wir über Sexismus gesprochen haben, das ist schon wieder so ein, eigentlich so ein lapidares Ding, wo ich mir dachte, ey, ich bin so stolz auf dieses Kind einfach, dass es das denkt. Und es war ein Mädchen, also es war wirklich ein Mädchen und hat gesagt, ey, ich interpret's innen, was ist los?
Ja, super.
Das fand ich richtig
super.
Gut.
Aber es ist, glaube ich, auch einfach, dass das mit dieser neuen Generation, die sind damit mehr aufgewachsen, mit diesem Trouble. Was einerseits gut ist, um Awareness zu schaffen, also dass es eben nicht alles super fluffig und easy läuft in der Welt. Also wir sind da ja voll mit aufgewachsen. Also ich glaube, ich bin das erste Mal mit Problemen konfrontiert worden, so richtig.
Ja, nee,
ich nicht. Das war, ja, stimmt, du nicht, aber also bei mir in meiner Lebensrealität ist es erstmal mit der Flüchtlingskrise so richtig, wo ich gemerkt habe, wow, krass, okay, was geht denn ab? So 2015, 16 war das, ne? So, und da war ich ja schon, wie lange ist es jetzt her? 8 Jahre, guck mal, da war ich schon erwachsen.
Das ist krass. Ey, ich erlebe das aber so ganz heftig. Oft, dass mir Leute in meinem Alter auch sagen, dass sie relativ spät gecheckt haben, wie die Welt eigentlich funktioniert und was es für Probleme auf dieser Welt gibt. Und das ist genau das, was die Kinder aus der Generation Z, also quasi, ich weiß nicht, bis wann die geht, ehrlich gesagt, gehören wir dazu? Nee, wir sind Y, glaube ich.
Nee, wir sind Gen Y.
Ja. Ja. Ist auch egal, also dass die Kinder einfach heutzutage, die Jugendlichen, das viel eher gecheckt haben. Und ich meine, es gibt Leute, auch wie mich, oder meine Schwester zum Beispiel, die das halt schon relativ früh mitbekommen haben. Wir hatten halt nie viel Geld und da ist die Lebensrealität auf jeden Fall nochmal eine andere. Aber so richtig über den Horizont, über die eigene Welt hinaus hat man dann doch nicht geblickt. Also das sehe ich auch, also klar war es unangenehm, wenn man irgendwie Geld für eine Klassenfahrt beantragen musste oder so, weißt du? Und dann hat die Lehrerin einen davor geholt, wer muss mir noch den Sozialantrag abgeben? Und dann gehst du hier nach vorne und denkst dir so, geil, hi, ich bin's. Das rumänische Kind muss noch einen Sozialantrag abgeben.
Ja, gut.
Sowas ist halt unangenehm. Und dann kriegt man halt auch, also ich habe auch jahrelang in der Platte gewohnt, so ist nicht. Und dann kriegt man halt auch einige Sachen mit. Auch als Kind schon. Und da ist die Welt Lebenswelt.
Das kann halt eigentlich auch echt nicht sein, ne, dass ein Kind dann so öffentlich vorkommen muss und es so
ja,
abgeben
muss. Aber auch heute noch so.
Nee, also manche, was ist denn los, Mann?
Manche checken es nicht, dass man das vielleicht so ein bisschen
diskret irgendwie klären
muss. Ja, diskret
und
so, man, also es geht halt nicht. Und das hat viel auch mit Stolz zu tun und den hat man halt als Kind ist ja das Schlimmste, wenn man irgendwie das bloßgestellt wird oder so. Dieses Bloßstellen ist
immer
als Erwachsener ganz
schlimm. Ja, ja, voll.
Und dann ist es halt so. Und das tut mir leid für alle, die das erleben müssen und erleben mussten. Das ist wirklich ein ganz schreckliches Gefühl. Und die, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Realität aber trotzdem so dieses Ich-Bild war und heutzutage habe ich so das Gefühl, das breitet sich so in die ganze Welt aus. So, diese Sensibilität für die Probleme, die da sind und auch ein bisschen Empathie, deswegen ist es so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe irgendwie das Gefühl, alle werden ein bisschen egozentrischer, einfach weil so selbst, zumindest in Bezug auf dieses Selbstdarstellerische und wollen halt irgendwie, aber gleichzeitig mit diesem sozialen Aspekt, ich will andere Leute aufklären, ich will Themen ansprechen, ich will die Welt ein Stück besser machen. So. Und ich glaube, dieses Gefühl ist ganz stark vorhanden irgendwie.
Ja, 100%. Und das ist ja auch geil, ne? Man darf da dann nicht übers Ziel hinausschießen, so, aber grundsätzlich ist das ja eigentlich eine geile Entwicklung. Solange man nicht so diese, und das hatten wir ja auch schon mal irgendwie besprochen, solange man nicht so diese Hoffnung komplett verliert.
Ja.
Weil ich glaube, wenn man die Hoffnung irgendwie aufgibt, dann ist sowieso alles verloren. Aber tatsächlich, das merkt man irgendwie auch in der Musikindustrie. So diesen Weltschmerz, wie du es auch gesagt hast, der kommt immer mehr durch. So, und irgendwie, einerseits finde ich das voll geil, weil es halt dadurch einfach um Längen mehr Charakter bekommt, diese ganze Mucke. So.
Ja.
Selbst wenn es da irgendwie Trends drin gibt, aber man merkt schon, dass es nochmal deutlich individualistischer wird. Also außer die Mainstream-Pop-Szene, irgendwie da ist relativ so beständig, geht es da so durch. Aber da gibt es ja auch wenige neue Leute so, ne? Also die neuen NewcomerInnen, die sind ja wirklich so irgendwie zwischen Pop und Hip-Hop unterwegs.
Aber ich habe auch das Gefühl, also, Hip-Hop ist die neue Popmusik.
Ja, klar.
Das ist auch logisch. Irgendwie geil. Alle machen irgendwelche Trap-Beats und singen halt irgendwie mit einem Pop-Vocal drüber und es ist irgendwie macht Sinn. So. Ich finde es auch ganz geil. Ich finde die Entwicklung gerade ganz gut, so wie sie ist. Ich bin gespannt, wo es hinführt. Mein Lieber, ich würde
jetzt
gerne.
Müssen nur noch die ganzen Gelder auch bei den KünstlerInnen landen. Dann ist alles super.
Das wird sowieso nicht passieren.
Ne? Nur mal kleiner Seitenhieb nach Spotify und so.
Ich würde gerne noch eine kleine Rubrik mit dir machen, wenn du Bock hast.
So, zieh durch.
Zu einem eigentlich recht wichtigen Thema, aber ich bin gespannt, was du sagst. Hier ist Ich frag für einen Freund.
You've got something in line, not out there. No need to pretend. Ask me what you like. I really don't care. Asking for a friend.
So, mein Lieber. Ein Kumpel von mir hat sich gedacht, okay, es ist wirklich ein wichtiges Thema, deswegen würde ich das nochmal mit dir besprechen. Die Frage ist, gehst du zu Vorsorgeuntersuchungen?
Oh, Digga, was? Jetzt kommst Junge, WTF? Also, in welcher Hinsicht?
Naja, das Ding ist halt, der Kumpel von mir hat einen Termin zum Check, also es ist ein ganz normaler Check-up beim Arzt, den kann man irgendwie bis 35 völlig kostenlos machen und den kann man einmal machen, zwischen 18 und 35 und danach sollte man wohl alle 3 Jahre mal so hingehen. Und da wollte ich einfach so generell fragen, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist und die Familie meines Kumpels ist durchaus von so krassen Krankheiten wie Krebs betroffen gewesen. Und die Frage ist, würdest du es machen? Ich weiß, es ist ein sau unangenehmes Thema, aber es ist trotzdem irgendwie ein wichtiges Thema.
Voll, total. Ich hatte tatsächlich letztens mal drüber nachgedacht, aber wenn ich ganz ehrlich bin ich da auch ein absoluter Muffel.
Ja, übelst. Weil,
also eigentlich das, was mich am meisten davon abhält, sind Termine machen.
Ich finde, es ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Also du weißt nicht, was auf dich zukommt und dann ist es so ein, keine Ahnung, es ist irgendwie, ich habe da irgendwie eine riesengroße Distanz zu, aber man kommt langsam ins Alter, finde ich, wo man einfach drüber nachdenken muss.
Ja, ey, wie alt sind wir denn geworden, Digga, dass wir uns jetzt schon hier über Vorsorgeuntersuchungen
sind. Was ist los?
Ey, warst du schon mal, beim Urologen Sackcheck machen?
Naja, was Digga, ist denn los? Du musst passieren irgendwann, aber ja, keine Ahnung.
Ja, voll. Also ich habe ehrlich gesagt die letzten, und ich glaube, werden fast alle so beantworten, irgendwie zwischen 20 und 30 hast du so viele Sachen im Kopf mit Erwachsenwerden, dass das wirklich einer der letzten Dinge auf der Liste ist. Wahrscheinlich, wenn man dann irgendwie sein Leben so ein bisschen mehr auf der Kette hat, wann auch immer das sein wird, hat man da irgendwie mehr Kapazitäten für. Ja, genau. Sich darüber Gedanken zu machen. Man müsste aber auf jeden Fall. Also Leute, geht zur Vorsorge.
Ja, genau, sagen zwei Dudes, die da noch nie waren.
Genau.
das Ding ist halt, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, weil ich glaube, das ist auch so ein totales Männerding, einfach so sich so dazu ein bisschen zu genieren und so, weil
die ganzen Ladies
da draußen müssen das ja quasi immer machen, wenn die, oder ich weiß nicht, wie das abläuft, ehrlich gesagt, war ich noch nie beim Frauenarzt, aber die checkt ja auch irgendwie alles ab. So, die tastet ja auch irgendwo da.
Das hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt komisch gefunden.
Naja, ich denke mir, dass so, irgendwie haben da Ladies weniger Probleme mit, glaube ich. Oder ich finde es genauso unangenehm. Vielleicht ist es auch mal eine Frage an die Hookliners da draußen. An die Ladies, wie unangenehm sind Vorsorgeuntersuchungen? Und wenn euch da irgendjemand hintatscht, wo ihr, keine Ahnung, ihr wisst doch, was ich meine.
Ja, ich glaube, irgendwann ist das Routine, aber ich glaube, so die ersten Termine, also das, was ich so an Feedback zu diesem Thema bis jetzt gehört habe, ist schon eher so semi-geil. Ja, was ich gut nachvollziehen kann, ehrlich gesagt.
Natürlich. Also,
weiß ich nicht. Naja, also es ist auf jeden Fall das ist so ein Thema, da hat man irgendwie keinen Bock, sich groß drüber Gedanken zu machen, wäre aber super wichtig. weil das auch das Thema, was denn wenn? So, ne? Einfach nur. Beschäftigt man sich gar nicht damit, dass da ja theoretisch was sein könnte. Und in dem Moment, wo du aber zur Vorsorge gehst oder auch nur den Termin hast, ist ja der ganze Weg dahin, die Zeit dahin, ist ja eigentlich die schlimmste, weil du die ganze Zeit sozusagen theoretisch damit rechnen musst, dass es sein könnte, dass du irgendwas hast.
Richtig.
Ist auch und solange du keinen Termin hast, denkst du ja darüber nicht drüber nach.
Und auch wenn, ich habe das schon mehrmals erlebt, wenn Leute irgendwie, keine Ahnung, beim Arzt wurde irgendwas entdeckt und dann nehmen die irgendwie eine Probe oder irgendein Sample oder so und schicken das ins Labor und dann die Wartezeit, bis man erfährt, was da jetzt eigentlich los ist. Ist es gutartig oder bösartig oder ist es irgendwas oder keine Ahnung, ist es einfach nur eine komisch verwachsene Möhre, die ich mal gegessen habe.
Ja, hab mich doch geirrt. Danke für nichts, Alter. Die letzten zwei Wochen waren der absolute Horror.
Ey, genau. ich hatte mal den besten Arzt meines Lebens. Bestes Arzterlebnis war, als ich mir das Bein gebrochen habe mit, keine Ahnung, 11 oder 12 oder so. Und da lag ich im Krankenhaus. Und ich war beim Judo, ist das passiert. Und da habe ich mir das Bein gebrochen. Und es war halt so eine Art offener Bruch, das heißt, es hat irgendwie auch geblutet und so und dann kam ein Notarzt, hat mich ins Krankenhaus gefahren und ich lag da einfach auf dem Flur mit, keine Ahnung, weil da zu wenig Platz ist in der Notaufnahme und dann ist meine Eltern sind dann irgendwann aufgetaucht und haben so mich versucht zu beruhigen und so und es tat auch irgendwann nicht mehr weh, weil man sich, keine Ahnung, was das für ein komisches Körpergefühl ist, irgendwann gewöhnt sich der Körper an Schmerz, habe ich so das Gefühl.
Nennt man auch Adrenalin.
Schaltet das irgendwie ab und dann hat das ewig gedauert, ich war beim Röntgen und so. Und dann hat es, ging relativ schnell und dann hat es ewig gedauert, bis mein Arzt kam und mal gesagt hat, was jetzt Sache ist, weil die brauchen ja immer irgendwie Zeit, um sich das Zeug anzugucken. Keine Ahnung, was da in der Notaufnahme los war, vielleicht gab es irgendwie dringlichere Fälle oder so. Kann ja alles sein, alles gut. Und dann kam er aber an und hat gesagt, ich glaube, das Bein ist gebrochen.
Hängt so im rechten Winkel so runter. Ja, ich glaube auch.
Und dann wirklich ohne Scheiß in meinem Bewusstsein dachte ich mir wirklich in dem Moment, und das weiß ich bis heute noch, Alter, ich bin 11 und sehe das selber. Ich sag mal so, der laute Knack hat schon einen kleinen Hinweis drauf gegeben, dass das Ding durch ist.
Ja, komisch. Irgendwie steht mein Bein komisch links zur Seite weg. Ich glaube, es ist nur eine Schürfwunde.
Soll das Bein wegknicken beim Laufen? Ich bin mir nicht sicher.
Ja, genau. Ach, Digga.
Ja, das war mein strangestes medizinisches Erlebnis. Ich habe noch eine kleine Beobachtung der Woche, die ganz kurz ist, mein Lieber. Deswegen würde ich die Rubrik nochmal schnell bringen.
Machen wir die auch.
Ich liebe diesen Jingle. Bis gleich. Du sitzt übrigens sehr profimäßig hier mit deinen In-Ears, das ist schon faszinierend.
Ja, ich habe leider meine AirPods irgendwie verloren und ich muss sie irgendwie noch finden, ich weiß aber nicht mehr wo. Am Sonntag sind wir spazieren gewesen und da dachte ich, ich hätte die da verloren, ich bin den ganzen Weg nochmal abgelaufen. Aber
hast du nicht diese neueren AirPods, die diese Suchfunktion haben, die feiere ich so ab. Das ist auch der einzige Grund, warum ich auf AirPods umgestiegen bin, ist einfach die Suchfunktion, diese Wo ist-App. Kann man da.
Ja, ich hab's probiert, aber keine Connection. Weiß ich nicht.
Ich würde mal sagen, da sind die weg.
Wahrscheinlich sind die leer. Ja, kann gut sein.
Scheiße, ey. Ich habe eine kleine Beobachtung. Ich habe dieses Gefühl, ich habe saul viel geredet in dieser Podcast-Folge. Kann das sein?
Kann gut sein, aber meine Stimme ist auch nicht dafür ausgelegt diese Woche, um besonders viel zu labern.
Ich hatte heute richtig Böckes, Leute. Ich habe schon erwähnt, dass wir einen neuen Hund bekommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, also mein nächsten Monat kommt ja an, ich bin richtig gespannt und kann es kaum erwarten. Ich gucke mir jeden Tag Videos an von dem und Fotos und bin übelst hyped. Und wir waren natürlich dann auf der Namenssuche für den Hund und haben an alles gedacht, an geile Namen wie Gerhard oder so oder Günni.
Günni, Digga. Günni fände ich super.
So, und dann ist mir aufgefallen, wenn man Tiere benennen möchte, ist der allererste Instinkt. Und da muss man sich wirklich immer selbst beobachten und auch Leute, die Tiere gerade benennen wollen, das muss man rufen. Einfach. Das ist mir aufgefallen. Das ist die Beobachtung.
Güdi!
Ja, du musst einfach austesten und einmal kurz gucken, wie der Name so funktioniert. Weißt du? Die Funktion des Namens überprüfen.
Ja, Günni, Digga. Ich bin jetzt schon Fan. Günni.
Ja, nee, das ist er nicht.
Was? Nein, Mann.
Das ist er nicht.
Ich nenne den Günni, ist mir scheißegal.
er wird Eddie heißen tatsächlich, haben wir jetzt schon festgelegt.
Okay, auch okay.
Und Eddie haben wir uns entschieden, funktioniert am besten so gerufen und funktioniert auch, wenn man sauer ist. Weil dann kann man einfach so, wenn man sauer ist, haben wir gesagt, nennen wir ihn einfach Edgar. Dann heißt es Edgar. Und so, kannst du schnell und sauer einfach mit Nachdruck den Namen sagen. Und dann muss man, solche Tiernamen muss man immer austesten. Und das feiere ich ab, diesen Moment, wenn man in der Bahn sitzt, sich über Tiernamen unterhält und einfach so aus Reflex einfach den Namen ruft. Eddie!
Und dann sitzt wirklich so einer da, ja?
Ja.
Also sorry.
Stell dir mal vor, wie viele Leute sich im ÖPNV umdrehen würden, wenn man Günni ruft.
Günni!
Also, wie hast du mich genannt? Geil. Ja, das ist mir aufgefallen. Ey, mein Lieber, wir haben schon wieder übelst hart überzogen. Wir haben eigentlich mal festgelegt, dass diese Folgen nur 45 Minuten lang gehen, aber es hat, glaube ich, bis jetzt nur einmal geklappt.
Ja.
In der ganzen Zeit, die wir hier machen.
Dreh die 5 nach vorne und dann haben wir es fast geschafft.
Ja. Ey, ich habe wieder eine kleine Bitte. Ich hab ja vor 2 Folgen oder vor einer Folge mal aufgerufen, fürs Kassa zu spenden, da wo Eddie quasi herkommt. Da haben mir ein paar Leute geantwortet und die haben tatsächlich das gemacht. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass unser Podcast dafür gesorgt hat, dass tatsächlich ein bisschen Geld in gute Zwecke gekommen sind. Und die sind immer noch dabei, diese Hunde von diesem Tierhof zu retten, von diesem Hundehof, wo einfach gerade 300 Hunde wirklich in elendigen Bedingungen leben müssen. Und wenn ihr Bock habt, es weiterhin zu unterstützen, macht es doch. Man kann auch auf der Website des Casa Kleine Luis, können wir euch gerne nochmal verlinken, eine sogenannte Patenschaft aufnehmen. Das kostet, glaube ich, einen 10er im Monat oder so. Und dann könnt ihr quasi die Hunde, dann weiß man wenigstens, dass der Hund genug zu essen bekommt und dass der medizinisch versorgt wird. Das werden sowieso alle, aber ihr helft natürlich dem Tierheim auf einer sehr viel stabileren Basis als eine einmalige Spende. Und ich bin sehr stolz drauf, Mäuschen, dass wir das hier zusammen im Podcast irgendwie gemacht haben, dass da wenigstens ein bisschen was ankam. Genau, das war mir nochmal wichtig. Hast du noch irgendwas, mein Lieber? Wir haben natürlich jetzt noch eine Playlist.
Ich habe was ganz Wichtiges auch. Und zwar, Leute, es hätte ich eigentlich auch die letzten Wochen schon machen können, hab's aber vergessen, deswegen will ich es diese Woche mit umso mehr Nachdruck machen. Es gibt einen neuen Podcast, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil Freunde von mir da mitgemacht haben. Dessen Thema unfassbar wichtig ist. Wie es viele von euch ja wissen und viele von euch bestimmt auch das mit mir gemein haben, komme ich aus der christlichen Szene und bin da drin aufgewachsen und liebe diese Szene, es ist meine Heimat, es ist meine Familie und dementsprechend ist mir wichtig, dass diese Szene auch clean gehalten wird und vor allem gute Menschen mit guten Intentionen am Start sind und vor allem auch gute Kirchgemeinden da am Start sind, die gesund sind und verantwortlich mit den Dingen umgehen, die ihnen anvertraut sind und werden, ob das menschliche Geschichten, Schicksale oder auch Finanzen sind. Und es gibt einen neuen Podcast, der heißt Toxic Church, vor allem verantwortet von der Journalistin Kira Funk, den ich persönlich unglaublich wichtig finde, weil er tatsächlich an dem Beispiel der Hillsong Church, also alles, was in diesem Podcast behandelt und besprochen wird, handelt von der Hillsong Church. Das ist die größte pfingstevangelikale Church, die es so weltweit gibt, die auch eine riesen Bewegung und Anhängerschaft hat. Und da gibt es einfach seit, ich sag mal, 5 Jahren werden immer mehr riesige Skandale aufgedeckt und dieser Podcast, der Toxic Church heißt, nimmt sozusagen mal Hillsong Germany genauer unter die Lupe. Und ehrlich gesagt finde ich diesen Podcast ziemlich krass. Ich habe mir den heute tatsächlich nochmal komplett durchgehört, sind 8 Folgen. Hier während dem Packen, weil wir jetzt umziehen am Wochenende.
Ich ziehe Alter, wir ziehen auch noch simultan um. Haben wir eigentlich das gleiche Leben oder was?
Ja, stimmt, wir ziehen auch noch beide gleichzeitig um. Aber ohne jetzt vom Thema abzukommen, ich habe mir das nochmal angehört und nochmal gemerkt, wie wichtig dieses Thema ist. Man kann teilweise, sagen wir mal, Fragen an die journalistische Professionalität stellen, weil halt das sozusagen in so einem Gesprächsformat aufgezeichnet wurde und dementsprechend teilweise so Ansätze von Suggestivfragen gestellt werden, so nach dem Motto, und ist es nicht auch so, dass Hillsong ein sehr, jetzt nur rein beispielhaft, toxisches System irgendwie aufgebaut hat, das ihre Mitglieder mit missbraucht und man kann sozusagen, die Befragten mussten dann mehr oder weniger einfach nur noch Ja sagen.
Naja, ich glaube, das ist aber auch okay, wenn man ein bisschen provozieren will und das ist ja auch die Aufgabe von guten Journalisten, da irgendwie nicht nur Fragen zu stellen, wo man sich irgendwie rausreden kann, sondern man muss dann halt auch, das ist ja dasselbe, wenn du mit Politikerinnen sprichst oder so.
Diejenigen wollten sich ja gar nicht rausreden, sondern diejenigen wollten tatsächlich aufdecken, also es sind sozusagen in Anführungsstrichen GegnerInnen gewesen, die oder missbrauchte, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Deswegen hätte man diese Suggestivfrage nicht stellen müssen. Das ist aber auch eigentlich die einzige Kritik, die ich hätte. Nichtsdestotrotz ist das Thema super wichtig und deckt trotzdem, und ich kenne, weiß, dass dahinter eine krasse Beweislast oder Beweislage steht, die haben. Und sich das reinzuziehen und sozusagen da mündig zu werden, vor allem wenn man in der christlichen Szene unterwegs ist, sich das reinzuziehen und seine eigene Church, wenn man in irgendeiner Church ist, da auf diese Punkte zu überprüfen. Und wenn es da Themen gibt, die da nicht gut laufen, die anzusprechen und aus der Welt zu schaffen. Weil es sind nicht nur die Landeskirchen, die Probleme haben, sondern vor allem auch die freien Gemeinden. Deswegen zieht euch das rein. Es tut teilweise durchaus weh. Und es ist aber unsere Verantwortung als Christen und Christinnen da draußen, da den Leuten auf den Füßen zu stehen.
Das ist so und krass. Das
am besten mit so viel Gewicht wie möglich.
Ich finde es so gut, dass es sowas gibt. Ey, ich bin immer wieder fasziniert, wie viel Arbeit und was das alles für Energie kostet. Also ich gucke ja da von außen drauf und denk mir jedes Mal so, Wahnsinn, das ist noch...
Ja, ich meine, so eine Scheiße gibt's natürlich überall, ne? Man kann jetzt nicht sagen, das ist
ja
eine Szene und Menschen, die Arschlöcher sind oder nicht so richtig sich zusammenreißen können, weil sie gierig sind oder was auch immer, die gibt's natürlich überall. Das Problem ist natürlich in der christlichen Szene, wo so ein gewisser moralischer Anspruch oder High Standard an den Tag gelegt wird, beziehungsweise im wahrsten Sinne des Wortes gepredigt wird, sind natürlich solche Skandale dann doppelt beschissen. So.
Ich glaube euch, dass es quasi dann besonders weh tut, wenn sowas gerade in der christlichen Szene passiert. Und natürlich gibt es schlechte und gute Menschen überall, und das möchte ich auch in der christlichen Szene nicht in Frage stellen. Ich glaube trotzdem, dass es total wichtig ist, was ihr tut. Und ich kann das einfach nur von außen beurteilen und bewundern und manchmal erstaunt einfach sagen, dass es mich einfach verwundert, dass es immer noch nötig ist, sowas zu tun, weil es vor allem in meiner Lebensrealität, in meiner Lebenswelt nur sehr, 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 sehr selten irgendwie Thema ist. Solche Sachen, und das ist krass.
Ja, es ist einfach wichtig, das, was einem wichtig ist, und das ist mir die christliche Botschaft und der christliche Glaube und auch die christliche Szene ist mir wichtig, die clean zu halten von sowas. Und deswegen müssen wir alle aktiv werden und das teilen und sagen so, ey, das geht so nicht, und uns vor allem nicht unterdrücken lassen, weil wir sind alle selbstdenkende Menschen. Und ich habe das Gefühl, manchmal muss man viele Leute daran nochmal erinnern.
Ja.
Genau, also in diesem Sinne, checkt das mal aus. Toxic Church, kennt ihr, geht gerade übelst ab in den Podcast-Charts, also müsste eigentlich leicht zu finden sein auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Checkt das aus, ich werde es euch in die Shownotes packen. In diesem Sinne, lasst uns schnell zur
Playlist
kommen.
Sehr gut.
Und uns verabschieden für diese Woche.
Ich habe einen Song von Passenger, weil ich den gerade in dem Podcast erwähnt habe, und der ist mir eingefallen, den ich sehr, sehr abgefeiert habe. Früher, er heißt I Hate. Da geht es quasi ein bisschen darum, was er alles hasst und was er nicht mag. Und auch vom Songwriting her unfassbar lustig und einfach gut geschrieben. Das Passenger sowieso ein geiler Songwriter, finde ich, der einen eigenen Stil hat, Songs zu schreiben und zu machen und Geschichten zu erzählen, auch von anderen Leuten. Nicht nur in sich selbst zu schauen, sondern auch einfach genau und richtig hart Geschichten wiederzugeben aus seiner Umgebung und aus seinem sozialen Umfeld, von Menschen, die er vielleicht nur einmal getroffen hat. Deswegen finde ich das ein sehr, sehr guter Künstler, den man auf jeden Fall supporten muss und von dem man sich mehrere Songs reinziehen kann. Wenn man auf akustische Singer-Songwriter-Mucke steht, dann ist er auf jeden Fall hörenswert, finde ich. Was ist dein Song?
Nice. Ich habe von der Band Bruckner, die sind keine Newcomer mehr, aber können wir auf jeden Fall auch abfeiern und supporten, sind deutsche Künstler aus Augsburg, soweit ich weiß. Mit der Single In 3 Jahren, die ist, glaube ich, ziemlich genau 3 Jahre her, deswegen wäre es jetzt spannend, was sie heute für einen Song da schreiben würden. Und den feiere ich bis heute, den Song, und ist auch so deutsche Singer-Songwriter-Mucke, also sind wir heute sehr Singer-Songwriter-lastig unterwegs.
Geil.
Aber kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen, die Band.
Sehr gut.
Finde ich sehr, sehr inspirierend, oft. Genau, Leute, in diesem Sinne, wir haben schon wieder eine lange Podcast-Folge heute
immer
gehabt. Viel übelst zu labern. Meine Stimme macht schon wieder komplett zu.
Das hört man auch ein bisschen, mein Lieber. Ey, ja, ich freue mich auf dich und nächste Woche, und ich freue mich auf jeden Fall darauf, den Song, den wir jetzt angefangen haben zu produzieren und zu schreiben, auch mal zu einem Punkt zu
bringen. Ich freue mich auch, den zu veröffentlichen.
Wo er veröffentlicht wird und vor allem erstmal hörenswert wird.
Ja, yeah, geil. Also geil, André hat mir gestern einfach so unkommentiert so ein MP3 in WhatsApp geschickt, hab so reingehört und dachte, das ist der Mix. Und ich dachte so, ach du Scheiße, das klingt mega beschissen, wie sah ich denn das jetzt?
Vor allem, weil
und
wir
das war im Endeffekt einfach nur ein Bounce von den Vocalaufnahmen.
Ja, das war einfach nur, ich dachte, was ist denn mit ihm, ey, das kann er doch nicht ernst meinen. Naja, das Ding ist halt so eine, das ist halt ein langer Prozess, und ich muss sagen, der Song war in jeder Hinsicht schon mal ein Krampf.
Naja, voll. Es war einfach eine krasse künstlerische Neuerfindung, worüber wir auch schon mal geredet hatten hier.
Aber das ist auch völlig okay. Ey, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Johnito, dir auch. Ich hab euch alle lieb.
Danke, Digi.
Und dann sehen wir uns nächste Woche. Kuss auf die Nuss.
Ja, Mann.
Das war
1000 Küsse auf die Nüsse. Wir hören uns.
Das war Hooklines für euch.
Bis nächste Woche.
Bis gleich.
Ciao, ciao. 1, 2, 3.